CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 12. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de.
Immanuel Kant, 1724 bis 1804. Königsberg, 5 Uhr morgens. Pünktlich auf die Minute verlässt Immanuel Kant das Bett, nimmt sein Frühstück ein und beginnt in geregeltem Rhythmus seinen Tagesablauf. Arbeiten in der Studierstube, danach Vorlesungen in der Universität, bis pünktlich um 12.15 Uhr von der Köchin zu Tisch gebeten wird. Nicht selten werden dazu Freunde empfangen, nie weniger als 3 und nie mehr als 9. Denn gemäß der griechischen Regel soll die Zahl der Gäste nie jene der Grazien unter noch jene der Musen überschreiten. Im Anschluss an das Mittagsmahl wird der tägliche Spaziergang zelebriert, nachdem, so sagt man, die Königsberger ihre Uhr stellen können. Anschließend widmet sich der Professor erneut bis zum Einbruch der Dämmerung seinen Studien. Selbst das Schlafengehen um Punkt 10 Uhr ist ein streng geregeltes Ritual. Häufig wird Immanuel Kant als pedantischer, an einen regelmäßigen Tagesablauf gebundener Professor dargestellt, der sich mit preußischer Beflissenheit ganz auf seine Arbeit konzentrierte. Doch das Bild eines trockenen Katederphilosophen mit wunderlichen Marotten ist eine Überzeichnung. Am 22. April 1724 wird Immanuel Kant in Königsberg geboren. Und weil im altpreußischen Kalender an diesem Tag Emanuel eingetragen ist, wird der Junge auf diesen Namen getauft. Immanuel Kant ist bis ins hohe Alter sehr stolz auf die Bedeutung seines Namens, der übersetzt »Gott ist mit ihm« heißt. Allerdings ändert er ihn später in Immanuel, da er diese Version für die korrekte Wiedergabe des hebräischen Originals hält. Der bedeutende Philosoph Immanuel Kant stammt nicht etwa aus akademischen Kreisen. Seine Eltern sind bescheidene Handwerksleute, Riemermeister Johann Georg Kant und seine Ehefrau Anna Regina. Das Elternhaus ist stark pietistisch geprägt. Dank seiner Mutter, einer aufgeschlossenen und liebevollen Frau, genießt Kant eine sehr behütete Kindheit. 1732, im Alter von 8 Jahren, kommt Immanuel auf das Friedrichskolleg. Hier soll er auf ein späteres Theologiestudium vorbereitet werden. Disziplin, Zucht und Ordnung lernt der junge Kant in dieser streng pietistischen Institution kennen, deren Zöglinge sich alle nach einem strikten Stundenplan zu richten haben. Bis ins hohe Alter pflegt Kant zu sagen, Schrecken und Bangigkeit überfallen mich, wenn ich an jene Jugendsklaverei zurückdenke. Als der Junge 13 Jahre alt ist, trifft ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Seine über alles geliebte Mutter stirbt. Doch trotz ihres frühen Todes wurde Kant durch sie deutlich geprägt. Sein Respekt für die Wissenschaft und seine tugendhafte und arbeitsame Lebensweise gehen auf ihre Erziehung zurück. Im Jahr 1740 beginnt Kant sein Studium der Philosophie, Mathematik und Theologie an der Albertina, der Königsberger Universität. Die Immatrikulation ist für ihn ein sozialer Aufstieg. Er, der Sohn eines Handwerksmeisters, hat es geschafft, in die akademische Zunft, die Zunft der Literati, aufgenommen zu werden. Sein Studium finanziert er durch Privatstunden und durch Gewinne beim Billard. Im Spiel findet Kant Zerstreuung. Und dank seiner vortrefflichen Geschicklichkeit geht er selten ohne Gewinn nach Hause. Nach dem Abschluss des Studiums fristet Kant sein Dasein zunächst als Hauslehrer im Umkreis von Königsberg. In dieser Zeit verfasste er auch seine ersten naturphilosophischen Schriften. 1755 promoviert Kant mit einer Arbeit über das Feuer, De Igne, und habilitiert sich mit einer Abhandlung über die ersten Grundsätze der metaphysischen Erkenntnis, Nova Dilucidatio. Als Privatdozent kann er nun Vorlesungen halten. Die folgenden 41 Jahre lehrt Kant an der Königsberger Universität. Da zu damaliger Zeit ein Dozent kein geregeltes Gehalt bezieht, sondern seinen Lebensunterhalt mit den Hörgebühren seiner Studenten bestreiten muss, hängt das Einkommen von der Beliebtheit seiner Vorlesungen ab. Obwohl Kants Hörsäle von Anfang an immer gut gefüllt sind und er deshalb über ein solides Einkommen verfügt, lebt er in einfachen Verhältnissen. Seine ganze Aufmerksamkeit gehört den Wissenschaften. Er lehrt Logik, Metaphysik, Mathematik, Physik, Geographie und Ethik. Königsberg war die Hauptstadt des Herzogtums Preußen, beherbergte die wichtigen Institutionen der Regierung und besaß einen internationalen Handelshafen. Die Regierung hatte eher feudalen als neuzeitlichen Charakter. Das politische Klima, das zu Kants Jugendjahren in seiner Heimatstadt geherrscht hat, war alles andere als aufgeklärt. Aufgrund seiner geografischen Lage war Königsberg von militärischen Auseinandersetzungen immer weitgehend verschont geblieben. Erst als Friedrich II. Im Siebenjährigen Krieg eine Schlacht gegen die russische Armee verliert, wird Königsberg auch militärisch relevant. Am 22. Januar 1758 zieht der russische General William Fermor feierlich in die Stadt ein. Dies ist der Beginn einer mehrjährigen russischen Besetzung, mit der sich das kulturelle Klima der Stadt vollkommen wandeln sollte. Alle Beamten müssen einen Treueeid auf Zarin Elisabeth schwören. Der Rubel und auch die russischen Feiertage werden eingeführt. Mit den russischen Offizieren fließt aber auch Geld in die Stadt, was den Konsum und das gesellschaftliche Leben deutlich belebt. Die Offiziere besuchen viele Vorlesungen und die Professoren werden zu offiziellen Empfängen und Bällen eingeladen. Tischgesellschaften, Masken, Bälle und andere imposante Feierlichkeiten sind groß in Mode. Auch Kant hat Anteil an dem neu aufgekommenen Luxus in Königsberg. Seine finanzielle Lage bessert sich deutlich und er ist ein gern gesehener Gast der Königsberger Oberschicht. Er genießt die Gesellschaft unter den kultivierten Edelleuten und brilliert als eleganter Magister mit Charme, Humor, ausgezeichneter Belesenheit und einem unerschöpflichen Vorrat an unterhaltenden und lustigen Anekdoten. Kant wandelt sich zum Lebemann, der gerne Karten spielt, Theatervorstellungen und Konzerte besucht. Er gilt als galant, legt hohen Wert auf sein Äußeres und trägt Kleider nach der neuesten Mode. Kant ist ein angesehener Bürger. Doch ihn bedrückt die Tatsache, dass seine universitäre Laufbahn nicht recht weitergehen will. Seine erste Bewerbung auf den Lehrstuhl für Logik und Metaphysik in Königsberg scheitert. Als ihm einige Jahre später der Lehrstuhl für Dichtkunst angeboten wird, lehnt er ab. Ebenso schlägt er auch Einladungen aus, 1769 in Erlangen und 1770 in Jena zu lehren. Zu tief verwurzelt ist er im gesellschaftlichen Leben in Königsberg, das er um keinen Preis aufgeben will. Erst im Alter von 46 Jahren, da lehrt Kant schon seit 15 Jahren an der Königsberger Universität, erhält er den lang ersehnten Ruf zum Professor für Logik und Metaphysik. Im Dezember 1786 wird er als auswärtiges Mitglied in die Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Mit seinem guten Einkommen hätte Kant sicherlich an Heirat und Familie denken können. Der zurückhaltende Professor bleibt jedoch sein Leben lang Junggeselle. Zwar hat er zweimal eine Dame in sein Herz geschlossen, sich auch zu einem Antrag durchringen können, aber mit der Durchführung zögert er so lange, bis die Damen das Interesse verlieren. Kant ist bereits über 40, als er sich den pedantisch geregelten Tagesablauf angewöhnt. Aus dem Lebemann mit exklusivem Savoir-vivre wird ein Mann des Prinzips mit festem Lebensrhythmus. Um diese Zeit lernt er auch seinen treuen Freund Green kennen, dem er regelmäßig Besuche abstattet, um mit ihm seine philosophischen Gedanken zu diskutieren. Wie der Tagesablauf, so muss auch Kants Umwelt aufs Genaueste geordnet sein. Kein Gegenstand darf auch nur ein wenig von seiner üblichen Stelle gerückt werden. Nicht minder bringen ihn Menschen aus der Fassung, die sich nicht an den festgesetzten Zeitrahmen einer Einladung halten und damit sein tägliches Programm gefährden. Zu einer steten Sorge um seine Ruhe gesellen sich auch eine eiserne Selbstdisziplin und ein ausgeprägter Hang zur Hypochondrie. Von jeher ist sein Knochenbau sehr schwach, die Muskulatur wenig ausgebildet und seine Brust eingefallen. Bereits in jungen Jahren klagt er über Atemnot und Herzrasen. Überdies sind seine Nerven so sensibel, dass bereits ein frisch gedrucktes Zeitungsblatt einen Schnupfen verursacht. Kant unterwirft seinen schwächlichen Körper so strenger Selbstbeobachtung und Eigendiagnose, dass er trotz seiner sehr schlechten körperlichen Konstitution in den Genuss eines sehr hohen Alters kommt. Am 12. Februar 1804, nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag, stirbt Kant, ohne den Umkreis der Stadt Königsberg jemals verlassen zu haben. Mit den Worten »Es ist gut«, schließt er für immer seine Augen. Was er hinterlässt, gehört zu den bedeutendsten Arbeiten der deutschen Philosophie. In der Entwicklung von Kants Denken unterscheidet man zwei Perioden: die vorkritische Phase bis etwa Anfang der 1770er Jahre und die kritische Phase ab 1781. Dazwischen veröffentlicht Kant 11 Jahre lang nichts. Diese Zeit wird gemeinhin als seine stumme Phase bezeichnet. Das ist die Zeit, in der er seine gewaltige moralische wie geistige Entwicklung durchlebt. Aus dem Lebemann wird ein gereifter Herr mit stiller Entschlossenheit. Das meiste, das gemeinhin heute mit dem Namen Kant verbunden wird, stammt aus der kritischen Periode. Nun ist der Begriff Kritik in diesem Zusammenhang jedoch nicht im heutigen Sinne von kritisieren zu verstehen, sondern bedeutet vielmehr Durchleuchtung, Überprüfung und Grenzbestimmung. Kants Philosophie ist der Versuch, drei grundlegende Fragen der Menschheit zu beantworten. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Die erste Frage beantwortet Kant in seiner Schrift »Kritik der reinen Vernunft«. Um deren philosophische Tragweite erkennen zu können, muss man sich den geistesgeschichtlichen Hintergrund vergegenwärtigen, der im 18. Jahrhundert vorherrschte. Unversöhnlich stehen sich zwei philosophische Systeme gegenüber: Rationalismus und Empirismus. In Deutschland ist der Rationalismus von Leibniz und Wolff vorherrschend. Diese sogenannte Vernunftphilosophie vertritt den Standpunkt: Was meine Vernunft über die Welt aussagt, das ist wahr. Es ist möglich, aus den angeborenen Grundsätzen der Vernunft heraus ein richtiges Weltbild zu entwickeln, und zwar ohne Zuhilfenahme von Erfahrung. Die Anhänger dieser Philosophie betrachten die Metaphysik, die Wissenschaft vom Übersinnlichen, daher als sichere Wissenschaft. Demgegenüber steht der Empirismus der englischen Philosophen John Locke und David Hume. Danach sind nur Sinneserfahrungen, Beobachtungen und Experimente gültige Erkenntnisquellen. Für einen konsequenten Empirismus ist eine Wissenschaft der Metaphysik unmöglich, da hierfür die Wahrnehmung keine Grundlage bietet. Kants Hauptleistung besteht darin, dass er einerseits die Grenzen beider Systeme aufzeigt, zugleich aber auch eine Brücke zwischen den beiden unversöhnlichen Konzepten schlägt. Die Wahrnehmung und der Verstand sind gleichberechtigte Quellen der Erkenntnis. Für Kant bleiben Erkenntnisse durch bloßes Nachdenken immer ein Stück weit spekulativ. Darin sieht er auch die grundlegenden Fehler der traditionellen Metaphysik. Andererseits sei eine Erkenntnis nur durch Erfahrung auch unmöglich. Schließlich bliebe ohne die Leistung des Verstandes jegliche sinnliche Wahrnehmung unzusammenhängend. Am Ende kommt er zu der bahnbrechenden Erkenntnis, dass der Mensch nicht Dinge an sich erfassen kann, sondern immer nur deren Erscheinungen. Musik In seinem Werk »Kritik der praktischen Vernunft« wendet sich Kant der zweiten Frage »Was sollen wir tun?« zu und befasst sich mit ethischen Fragestellungen. Kant betont die Würde, den Wert und die Freiheit jedes Menschen. Er geht davon aus, dass der Mensch neben einem Naturwesen eben auch ein Vernunftwesen ist. Daher kann er auch durch ein allgemeines Vernunftgesetz geleitet werden. In diesem Zusammenhang muss ein Schlagwort fallen: kategorischer Imperativ. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Im kategorischen Imperativ entwickelt Kant ein Gesetz, nach dem jeder sein Handeln moralisch beurteilen kann und zugleich überprüfen kann, ob sein eigenes Denken auch allgemeine Gültigkeit besitzt. Die letzte Frage, was dürfen wir hoffen, beantwortet Kant ambivalent. Die Vernunft kann weder die Existenz Gottes noch die Unsterblichkeit der Seele oder die Freiheit beweisen. Genauso wenig kann aber auch die Nichtexistenz dieser Ideen bewiesen werden. Diese Frage bleibt also eine Glaubensfrage. Eng mit dem Namen Kant verbunden ist der Begriff der Aufklärung. Berühmt wurde seine Definition: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Nur derjenige, der sich von den Fesseln gesellschaftlicher Konvention und Autoritäten befreit und nach seiner Vernunft handelt, ist ein mündiger Bürger. Dem Menschen wird also zugetraut, nach eigenen Maßstäben für sich und in der Allgemeinheit richtig zu handeln. Kants Werke zählen zu den inhaltsreichen und komplizierten der Weltliteratur. Seine ausführlichen Traktate sind nur schwer in verkürzter Form wiederzugeben. Der Gebrauch der deutschen Sprache in der Philosophie ist zur Zeit Kants relativ neu. Zuvor wurde ausschließlich in lateinischer Sprache publiziert. Kants Bemühung um Genauigkeit und klaren sprachlichen Ausdruck erhöht nicht gerade die Eingängigkeit seiner Traktate. Und doch beginnt mit ihm eine neue Ära der Philosophie. Er ist der wichtigste Philosoph der deutschen Aufklärung. Und auch heute noch wird er von vielen in eine Reihe mit den Weltweisen gestellt. Buddha, Konfuzius, Sokrates und eben der Mann aus Königsberg, Immanuel Kant.